Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo.
Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir.
Das Operettenliedchen von Walter Kollo stammt aus dem Jahr 1923. Ein Jahr später hatte der Volksmund einen ganz anderen Text auf diese Melodie gedichtet.
Warte, warte nur ein Weilchen. Dem kleinen Hackebeinchen macht der Hackefleisch aus dir. Aus den Augen macht der Sülze, aus dem Hintern macht der Speck. Aus den Därmen dreht er Würste und den Rest den schmeißt er weg.
So das makabere Lied über den berühmtesten Serienmörder Deutschlands, Fritz Hamann. Von 1918 bis 1924 ermordete der Schlächter von Hannover mindestens 24 junge Männer auf bestialische Weise. Ihre Leichen zerstückelte er. Vor 100 Jahren, am 22. Juni 1924, wird Fritz Hamann schließlich verhaftet. Der Prozess gegen ihn ist eines der großen Medienereignisse der Weimarer Republik. Fritz Hamann wird zum Tode verurteilt und enthauptet. Sein Kopf wird der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, sein Gehirn auf Auffälligkeiten untersucht. Reale Kriminalfälle üben eine starke Anziehung aus. True Crime ist gefragt wie nie. Serienmörder sind in Filmen und Serien fast so etwas wie die neuen Superstars. Im Jahr 1995 wird die Geschichte des Vampirs von Hannover in Der Todmacher verfilmt, mit Götz George in der Hauptrolle. Alfred Hitchcocks ikonischer Serienkiller-Film Psycho definiert schon in den 1960er Jahren die Filmgeschichte neu. Mit der Darstellung von Gewalt bis hin zu Intimität ebnet Psycho den Weg für Genres wie Slasher- und Splatterfilm und verwandelt das Horrorgenre in eine anspruchsvolle Kunstform. Warum ist der Serienmörder mit seiner Gewalt so ein obskures Objekt der Begierde? Wie schlägt sich die Faszination für das Grauen in deutschen und amerikanischen Filmen nieder? Und wie beeinflusst das alles die Popkultur? Das analysiert Ulrich von Berg in den beiden Teilen von Die Todmacher, amerikanische und deutsche Serientäter in Film und Wirklichkeit aus dem Jahr 1993, gesendet im RIAS Berlin.
In einer europäischen Stadt entführte einst ein Mann mit Hilfe von Gleichempfindenden Frauen, Mädchen und Männer. Die Entführten mussten sich nackt ausziehen und mit Tierfellen behängen. In sexueller Erregung ließ er sie dann von bissigen Hunden zerfleischen. Viele Jahre hindurch hinderte ihn niemand an diesem kriminellen Tun, das sich in immer neuen, immer ausgefalleneren Varianten wiederholte. Im Gegenteil, er gewann immer mehr Zuschauer, die mit ihm an diesen Gräueltaten Lust und Gefallen fanden. Einmal ließ er an Pfähle gebundene, nackte Menschenleiber mit Pech übergießen und anzünden. Während ihnen die Haut platzte und sie unter furchtbaren Qualen in den züngelnden Flammen schrien und stöhnten, geriet er in ekstatische Verzückung und sang Jubellieder. Endlich, nachdem er über 12 Jahre solche Grausamkeiten verübt hatte, taten sich ein paar Leute mit Soldaten zusammen, um ihn zu verhaften und zu bestrafen. Er floh und forderte einen Bekannten auf, ihn zu erdolchen. Diese menschliche Bestie hieß Nero und war römischer Kaiser. Heute sind Serienmörder und Soziopathen vorrangig ein amerikanisches Phänomen. Die USA sind die einzige Industrienation der Welt, deren Mordrate so hoch ist wie die von Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht. Alle 3 Minuten ereignet sich ein Mordversuch, alle 20 Minuten wird ein Mord verübt. Mitte der 80er Jahre wurden in Deutschland, Großbritannien und Japan, die Einwohnerzahl dieser 3 Länder entspricht in etwa der der Vereinigten Staaten, zusammen rund 6.000 Morde pro Jahr verübt, in den USA aber 27.000. Im gesamten 20. Jahrhundert wird es in God's Own Country mehr als 1 Million Morde und Mordversuche gegeben haben.
Neben der kulturgeschichtlich erklärbaren Gewaltgewöhnung und Gewaltbereitschaft der Amerikaner wird als Grund für die hohe Zahl der Gewaltverbrechen immer wieder die leichte Verfügbarkeit von Waffen aller Art genannt. Die amerikanischen Bürger besitzen zum Beispiel mehr Schusswaffen als Armee und Polizei zusammen. Serienmörder und Soziopathen sind heute also vorrangig ein amerikanisches Phänomen. Ein Phänomen, das auch in der populären Kultur Niederschlag gefunden hat. Ganz besonders im Kino.
Die berühmte Duschsequenz aus Psycho.
Norman Bates, gespielt von Anthony Perkins, zählt zu den wenigen Kinofiguren, deren Reiz jede neue Generation von Filmfans erliegt. Seine Mordtaten lösen angenehmes Gruseln und heimliche Bewunderung aus. Er ist der berühmteste Psychopath der Filmgeschichte. Die suggestive Wirkung dieser Figur wird gemeinhin mit der meisterhaften Regie Alfred Hitchcocks erklärt, dessen ambivalent charismatische Zeichnung des Killers Anfang der 60er Jahre dem Publikum einiges zumutete und es gnadenlos in der Zange aus Angst und Sympathie zappeln ließ.
Das schaurige Treiben in Hitchcocks Thriller basiert auf einem Roman von Robert Bloch und dieser wiederum auf den 1957 publizistisch breit ausgeschlachteten Untaten eines gewissen Ed Gein, der seine Opfer kunstvoll ausweidete, ihre Knochen zu Kleinmöbeln verarbeitete und aus ihrer Haut Lampenschirme anfertigte.
Der Film schwächte den Roman stark ab und der Roman schwächte die tatsächlichen Ereignisse stark ab. Dennoch verankerten der fiktive Roman Norman Bates und der reale Ed Gein gemeinsam die Figur des Serienmörders bizarrster Ausprägung dauerhaft in der amerikanischen Popkultur. 1958, im selben Jahr, in dem Ed Gein vor Gericht gestellt und für unzurechnungsfähig erklärt wurde, wagte Norman Mailer einen Blick in die Zukunft und prognostizierte in The White Negro:
Der Psychopath stellt möglicherweise die extremste Ausprägung eines pervertierten und hochgefährlichen Typs von Persönlichkeit dar, der sich noch vor dem Ende des 20. Jahrhunderts zur verbreitetsten Erscheinungsform des menschlichen Wesens entwickeln könnte.
Amerika schien einen neuen Antihelden geboren zu haben, der als Nachfahre eines nicht eben kleinen Stammbaums ganz die dunklen Seiten des amerikanischen Traums verkörpert. Die Kriminalgeschichte der 60er, 70er und 80er Jahre und ihre Aufbereitung in der Trivialliteratur und im Genre-Kino heizten sich gegenseitig auf. Die Grenzpfähle der Tabuzonen wurden dabei immer weiter nach hinten verrückt.
Der Serienmörder, der im wirklichen Leben bald eher alle paar Wochen als alle paar Monate für Schlagzeilen sorgte, zählte schon lange, bevor man in Europa etwas davon merken konnte, zum festen Figurenarsenal der Popkultur. Er wurde in Rocksongs besungen, auf der Kinoleinwand dämonisiert, in Crime-Novels pseudopsychologisch analysiert und in Comicheften lächerlich gemacht. Er gehörte spätestens in den 70er Jahren zur amerikanischen Alltagskultur wie Coca-Cola und Kaugummi. Seine Exzesse schockierten die an vielfältige Formen von Gewalt gewöhnten US-Bürger nur noch bei besonders blutrünstigen Ausnahmefällen. Man schien sich im Land der hemmungslosen Pragmatiker an diesen offenbar irrational agierenden Verbrechertypus gewöhnt zu haben. Währenddessen hinkten die Wissenschaften mit ihren Erklärungsmustern der grausigen Realität ebenso hinterher wie der heillos überforderte Polizeiapparat den das weite Land durchstreifenden Tätern.
Yeah!
Die verhältnismäßig geringe Aussicht der Polizei, einen Serienmörder ausfindig zu machen und zu ergreifen, hat ihre Gründe. Da nachvollziehbare Mordmotive wie Familienstreit, Habgier oder Rache fehlen, lässt sich fast nie eine Verbindung zwischen Opfer und Täter herstellen. Die Findigkeit der Täter, die ihre überdurchschnittlich hohe Intelligenz ganz in den Dienst der Verschleierung der Tat stellen, tut ein Übriges. Oft können sie viele Jahre ihrer Mordlust nachgehen, ohne dass in ihrem Alltagsverhalten Auffälligkeiten entdeckt würden. Sie leben als der nette Nachbar oder Kollege in ihren sozialen Zusammenhängen und zeigen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ihre dunkle, unbekannte und ganz andere Seite. Dadurch versagen auch die auf kriminelle Milieus ausgerichteten Raster der Polizei. Kein Wunder also, dass sich das Gefühl der Bedrohung angesichts der polizeilichen Ratlosigkeit bei der Bevölkerung zur Massenhysterie steigern kann.
Serienmorde offenbaren sich für gewöhnlich durch spezifische Kennzeichen, die die beiden amerikanischen Rechtswissenschaftler Ronald M. Holmes und James D. Berger aufgelistet haben.
Das zentrale Element ist der Wiederholungscharakter. Sofern man ihn nicht auffällt, begeht der Killer seine Gräueltaten bei gleicher oder ähnlicher Gelegenheit wieder und wieder. Serienmorde gehen in der überwältigenden Mehrheit der Fälle unter vier Augen vonstatten. Massenmörder, die Amok laufen und ihre Opfer reihenweise liquidieren, bilden eine eigenständige Kategorie. Täter und Opfer sind sich fast immer völlig fremd oder nur oberflächlich bekannt. Nur in Ausnahmefällen werden nahestehende Personen umgebracht. Der Serienmörder hat das Bedürfnis zu töten. Er verübt keine Leidenschaftstaten im herkömmlichen Sinn und wird auch nicht durch das Opfer provoziert. Auch wenn der Killer eindeutige, nachvollziehbare Beweggründe vermissen lässt, wird er doch durch intrinsische, in der Tiefe seiner Seele verankerte Antriebe motiviert, die sich psychologisch ergründen lassen.
Im Kulturbetrieb jedoch fristete der Serienmörder nach Hitchcocks fulminantem Auftakt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, rund zwei Jahrzehnte lang nur ein Schattendasein in den schmuddeligen Randbereichen der Ghetto-Genres, dort, wo die Sumpfblüten schillern. Aber die Splatterfilme der späten 70er und frühen 80er Jahre saugten dann begierig alle Perversionen und Meucheleien auf, die sich auf den Straßen Amerikas zutrugen, und spuckten sie einer dankbaren und rasch anwachsenden Fangemeinde vor die Füße. Freddy Krüger und Jason waren zeitweise so populär wie die brav biederen Disney-Figuren. Eine schockresistente Generation von Kids erkor den Serienkiller zum Lieblingshelden. Kulturkritiker, Schulpsychologen und Gewalttheoretiker rümpften angewidert die Nase und redeten dann mal wieder den Untergang der westlichen Zivilisation herbei. Dazu Franz Rodenkirchen, Berliner Drehbuchautor, der gerade eine Doktorarbeit über den Serienmörder Ted Bundy schreibt.
In Amerika ist es, glaube ich, wirklich so, dass die Leute ihre Serienkiller durchaus als Stars behandeln. Und das sieht man ja auch deutlich an dem Erfolg von Hannibal Lecter oder, wenn man noch ein bisschen zurückgeht, an dem Erfolg der Horrorfilm-Serienhelden wie Jason Voorhees aus der Freitag der 13. Serie oder Freddy Krüger aus den Nightmare-Filmen, wo sich ja das Publikum nicht etwa mit diesen Teenagern identifiziert, die wie sie sind und im Laufe des Filmes abgeschlachtet werden, sondern ganz eindeutig sich mit dem Killer identifiziert. Wo dann zum Beispiel eine Umfrage in Amerika unter Jugendlichen mit dem Ergebnis zurückkommt, dass sie am allerliebsten halt von Jason umgebracht werden würden. Bei Hannibal Lecter war das vielleicht noch eine Stufe erhöht, denn der große Erfolg von Schweigen der Lämmer und was man schon fast als Publicity-Gag ansehen könnte, wenn es nicht so ernst wäre, das Auftauchen von Jeffrey Dahmer, der diese 17 jungen Männer umgebracht hat und Leichenteile in seiner Wohnung gelagert. Da war das dann sehr auffällig, dass in den Artikeln über Jeffrey Dahmer man plötzlich versucht hat, ihn, seine Motivation, seine ganze Herangehensweise, sogar seine Psyche zu erklären mit der Figur von Hannibal Lecter. Das heißt, man hat eine totale Umwertung gemacht und versucht nun, das sogenannte Reale mit dem sogenannten Fiktionalen zu erklären. Was natürlich irgendwo einen auf den Gedanken bringen kann, dass das Reale und das Fiktionale nicht mehr so klar voneinander zu trennen sind.
Inzwischen mordeten die leibhaftigen Serienkiller in ungeheurer, nie gekannter Massierung weiter und konnten sich dabei genauso ungeheurer Medienresonanz sicher sein. John Wayne Gacy, Ted Bundy, Henry Lee Lucas oder Jeffrey Dahmer sind nur ein paar Namen, die international berühmt wurden. Über sie wurden Filme gedreht, zahlreiche Biografien höchst unterschiedlicher Qualität verfasst und eine Flut wissenschaftlicher Abhandlungen geschrieben. Ihre Gesichter zierten die Titelblätter der trendbestimmenden Magazine und keine Talkshow-Runde versammelte sich mehr ohne einen Fachmann zum Thema Serienmord, das neben der Drogenproblematik zu Amerikas größter Bedrohung erkoren wurde. Das Geschäft mit der Angst blühte. Kaum jemand leugnete die sinistre Ausstrahlung eines Bundy oder Lucas, die als Meister ihrer Zunft galten und doch nur die Spitze des Eisberges waren. Andere, ähnlich schlagzeilenträchtige Killer wie Son of Sam, der Hillside Strangler, der englische Yorkshire Ripper oder der bis heute nicht ermittelte Green River Killer, firmierten unter ihrem Nom de Guerre, was den Nervenkitzel noch prickelnder machte. Noch andere wiederum, wie etwa Randy Kraft, Robert Hansen, Richard Cottingham, Larry Bittaker oder Richard Ramirez, die auf nicht weniger Opfer verweisen konnten und diese auch nicht weniger bestialisch töteten, verharren dagegen in weitgehender Anonymität und genießen bestenfalls auf lokaler Ebene Bekanntheit. Der einzig plausible Grund für solch unterschiedliches Medienecho ist die Tatsache, dass es in den USA einfach zu viele Serienmörder gab und gibt.
Adios, Motherfucker!
Im Lauf der 80er Jahre wurde die fiktionale Darstellung von Serienmördern auch in derberer Form salonfähig. Serienmörder tauchten nun nicht nur in den filmischen Schmuddel- und Trivialgenres auf, sondern auch in seriösen und ambitionierten Werken, die auf ein Publikum abzielten, das der Pubertät entwachsen war. Die Wirklichkeit ließ es nicht mehr zu, den Serienmörder in banale Filmreihen wie Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. abzudrängen. Denn niemals schlugen in den USA mehr Killer, Ripper und Slasher zu, als im Jahrzehnt der enthemmten Selbstverwirklichung auf Kosten anderer Menschen, über das Ronald Reagan präsidierte.
Bevor mit dem weltweiten Sensationserfolg des Romans und des Films »Das Schweigen der Lämmer« die letzten Dämme brachen und der multiple Mörder endgültig für die niveauvolle Familienunterhaltung verwendungsfähig gemacht wurde, hatten die Romane von James Ellroy und David Lindsay das Terrain bereitet. Vor allem Ellroy, ein Meister der Selbstinszenierung, der auch noch auf die Tatsache verweisen konnte, dass seine Mutter einem nie aufgeklärten Mord zum Opfer gefallen war, avancierte mit seinen drastisch aufdringlichen Gewaltdarstellungen, die immer penibel recherchiert waren, zu einem der auflagenstärksten und meistdiskutierten Genreautoren der Gegenwart.
Allmählich erklomm der Serienmörder den Rang einer popkulturellen Ikone. Und das konnte nur funktionieren, weil man ihn zur Zustandsbeschreibung der amerikanischen Gesellschaft heranzog, die sich in innerer Auflösung zu befinden schien. Man begann Theorien zu entwickeln, die ihm seinen Platz in der nationalen Kulturgeschichte zuwiesen, ihn zum Opfer seines radikalen Anspruchs auf Freiheit erklärten oder zum letzten Vertreter hemmungsloser Individualität in einer sich immer mehr angleichenden Massengesellschaft.
Der Anthropologe Elliot Layton weist in seiner Serienmörderstudie Hunting Humans auf den Zusammenhang zwischen den eruptiven Taten des Mörders einerseits und der tiefgreifenden gesellschaftlichen Krise andererseits hin, die alle Industrienationen, aber besonders Amerika, erfasst hatte.
Eine industrielle und soziale Krise, die sich in den kulturellen Formen fortsetzt und den idealen Grundgedanken der unbegrenzten Freiheit zu einem schmerzlichen, aber folgerichtigen Ende führt. Der amerikanische Traum von der unbegrenzten Freiheit, der anderswo kaum weniger intensiv geträumt wird, hat alle Möglichkeiten der Realisierung eingebüßt. Aus dem Elend der persönlichen Situation oder der sozialen Demontage gibt es kein Entrinnen mehr. Es bleibt nur noch die Wahl zwischen Unterordnen und Untergehen.
Der Serienmörder aber nimmt die ideale Freiheit wörtlich und er zieht den radikalen Schluss, dass er sie sich nehmen muss, wenn sie ihm verweigert wird. Er baut sich ein eigenes, weitgehend autarkes Wertesystem, das einem in sich geschlossenen, logisch funktionierenden Denken entspringt. Die Angst vor der Entdeckung hat nichts mit etablierten Schuld- und Moralkategorien zu tun, sondern nur mit dem Horror vor einem erzwungenen Mordentzug im Gefängnis. Diesem gegenwartsbezogenen Erklärungsversuch setzt Oliver Huxley, ein Experte für alle Erscheinungsformen amerikanischer Trivialkultur, einen Ansatz entgegen, der den Serienmörder an den vorläufigen Schlusspunkt der blutgetränkten Zivilisationsgeschichte der USA stellt.
Die Serienmörder berühren einen verborgenen Nerv der amerikanischen Seele. Besessen von ihnen erkennt Amerika intuitiv, dass der Serienmörder die finale, wenn auch pervertierte Form des klassischen amerikanischen Helden ist. Das Töten nahm schon zu Zeiten der Trapper einen exponierten Rang ein. Das Erlegen des Tiers, des Gegners, die mystische Aneignung des Opfers über sein Blut, die Übernahme indianischer Mythologie, Religion und rituellen Brauchtums, schließlich der Blut Rausch, Zeugnis einer schweren, unauflösbaren Identitätskrise. Schon Davy Crockett hatte die Lust am Töten im Blut. So überkam die alten Trapper oft der Blutrausch, zahllose Überlieferungen berichten davon. Und die Parallelen zu den Aussagen der heutigen Serienmörder sind verblüffend. Ob Buffalo Bills Büffelgeschlachte, General Custers Massaker an zahllosen indianischen Frauen und Kindern am Washito oder die 21 Mordopfer Carl Pensrams, der davon träumte, die Menschheit zu reformieren, indem er sie ausrottet, eine Linie ist erkennbar. Und auch die Weiterentwicklung des amerikanischen Helden ergibt einen Sinn. Der Mythos der Grenze, die gewaltsame Unterwerfung eines feindseligen, rauen Landes, die Notwendigkeit der Entwicklung einer inneren Norm, eines geschlossenen moralischen Wertsystems, das widrigen Verhältnissen trotzt, wie gering ist der Unterschied zum Wahnsinn, wo ein in sich geschlossenes Denken parallel zur Wirklichkeit der anderen verläuft. Schließlich zerbricht der amerikanische Held an der Zivilisation. Der Westerner wird von der Zeit überrollt, seine Moral ist nicht die der neuen Städte. Ihm folgt eine Vielzahl gebrochener Helden, Privatdetektive, Cops, Outlaws. Sie alle leben in unauflöslichen Widersprüchen zur Gesellschaft. Ihre geistige Welt ist nicht deckungsgleich mit der der anderen. In logischer Konsequenz steht der Serienmörder am Ende der Entwicklungsschiene solcher Helden. Übrigens, fuhr er fort, kultiviert sich der Mord in beträchtlichem Maß selbst. Er ist dann auch, um es genauer zu sagen, weder das Ergebnis irgendeiner Leidenschaft noch die pathologische Form der Degeneration. Das Töten ist ein vitaler Trieb in uns. Alle hochentwickelten Wesen werden von ihm beherrscht, ebenso wie vom Fortpflanzungstrieb. Und diese beiden Triebe verbinden sich meistens so eng miteinander, gehen so vollkommen ineinander auf, dass sie gewissermaßen nur einen einzigen bilden und man nicht mehr genau ausmachen kann, welcher von beiden uns dazu treibt, Leben zu zeugen und welcher es zu vernichten, welcher der Tötungstrieb und welcher der Liebestrieb ist. Ich habe von dem Geständnis eines ehrenwerten Mörders Kenntnis bekommen, der Frauen nicht tötete, um sie zu bestehlen, sondern um sie zu schänden. Mit Faszination hatte er beobachtet, dass die Zuckungen der Sinneslust des einen Triebes mit den Todeszuckungen des anderen genau übereinstimmen. In solchen Momenten vertraute er mir an, stellte ich mir vor, ich wäre Gott und erschüfe die Welt.
Das schrieb 1899 der französische Schriftsteller Octave Mirbeau in »Der Garten der Qualen«.
In »Das Schweigen der Lämmer« gibt die von Jodie Foster gespielte FBI-Agentin Clarice Starling ihrem Vorgesetzten Crawford eine Definition des zeittypischen Serienmörders.
Er ist ein männlicher Weißer. Serientäter suchen sich Opfer in ihrer Volksgruppe. Er ist kein Herumstromender. Er hat sein eigenes Haus irgendwo, kein Apartment.
Wieso?
Was er mit denen macht, erfordert Abgeschiedenheit. Er ist so etwa 30 oder 40. Er hat ungeheure körperliche Kraft. Aber auch wie bei einem älteren Mann, Selbstbeherrschung. Er ist vorsichtig, präzise und verliert nie die Fassung. Der hört nie damit auf.
Warum nicht?
Er hat Geschmack daran gefunden und seine Arbeit wird immer besser.
Nicht übel, Starling. Fragen?
Das war der erste Teil über amerikanische Serientäter in Film und Wirklichkeit aus dem Jahr 1993. Es folgt der zweite Teil über deutsche Serientäter in Film und Wirklichkeit.
In Germany, before the war, there was a man who owned a store. Düsseldorf. And every night at 5:09, he'd cross the park down to the Rhine, and he'd sit there by the shore.
Seit einiger Zeit übt sich die alte und neue Hauptstadt Berlin nun in ihrer angestammten Rolle als Metropole, und sie tut sich schwer damit. Ihre Bewohner haben sich in fast allen Lebensbereichen an eine rauere Gangart gewöhnen müssen. Nicht nur, wo gehobelt wird, fallen Späne, auch dort, wo Mauern niedergerissen werden. Etliche Prestigeobjekte des erst in zaghaften Ansätzen erkennbaren Berlins der Zukunft verweisen auf jene Vergangenheit der ersten Jahrhunderthälfte, in der die Kapitale ihr Weltstadtniveau noch nicht gegen besseres Wissen herausposaunen musste.
Auf einem Sektor jedoch hat es das neue Berlin mühelos geschafft, an vergangene Glanzzeiten anzuknüpfen. Die Kriminalität boomt. Die Zahl der registrierten Straftaten explodiert, die Aufklärungsquote sinkt und die Angst der Bevölkerung um Leib und Leben und um Hab und Gut wächst. Die üblichen Beschwichtigungsfloskeln verpuffen, pseudowissenschaftliche Erklärungsmodelle zementieren altbackene Klischees und die Strafverfolgungsbehörden gestehen mit erprobter Verschleierungstaktik ihre Hilflosigkeit ein.
Ein scharfer Wind hat Einzug gehalten im Berliner Alltagsleben, zu dessen Bewältigung plötzlich ganz neue Instinkte gefragt sind. Jeder Spaziergang in der Dunkelheit und jede Fahrt mit der U-Bahn haben auf einmal Abenteuerqualität, fast schon wie in New York, jener Metropole, die so viele trendbewusste Berliner bisher als einzige neben der eigenen gelten ließen.
Wie und wann unausgegorene Wunschvorstellungen in Erfüllung gehen, kann man sich jedoch nicht aussuchen. Kein Zweifel, die Berliner Kriminalität nähert sich mit großen Schritten und atemberaubendem Tempo dem Standard jener urbanen Zentren, deren Image schon längst maßgeblich von Chaos, Zerfall und Unkontrollierbarkeit geprägt wird. Sogar einen Serienmörder hat die kurze Zeitspanne seit der Wiedervereinigung der Stadt beschert, wenn auch aus der Peripherie des brandenburgischen Hinterlands. Aber als armseliges Produkt der regressiven Unterdrückungsgesellschaft DDR konnte der Rosa Riese, die Bestie von Belitz, kaum das dämonische Charisma für sich geltend machen, das ein überdurchschnittliches Interesse der Öffentlichkeit wachkitzelt. Da konnte die Boulevardpresse noch so trommeln. Scheint heute der multiple Mord des Einzeltäters auf besondere Weise mit dem American Way of Life verknüpft zu sein, denn immerhin stammten von den 160 Serienmördern, die in den letzten 20 Jahren gefasst wurden, stolze 120 aus den USA, so haben die Deutschen dem Rest der Welt im organisierten Massenmord neue Dimensionen aufgezeigt. Doch schon bevor sich Hitlers Schergen aufmachten, Europa in Schutt und Asche zu legen und schließlich mehr als 50 Millionen Tote hinterließen, bereits zwischen den beiden Weltkriegen waren die bestialischsten und aktivsten Serienmörder in Deutschland am Werk.
Fritz Harman und Peter Kürten zählen weltweit noch immer zu den berüchtigsten Figuren unseres Jahrhunderts. Die Aufdeckung ihrer Untaten schockierte in den 20er und frühen 30er Jahren weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ihre Aburteilung und Hinrichtung waren Ereignisse, die vorübergehend von der Selbstzerfleischung der Weimarer Republik abzulenken vermochten. Peter Kürten durchstreifte 1929 und 1930 die Düsseldorfer Rheinauen, um seinen Blutdurst zu stillen, und fiel wahllos über Frauen, Männer, Kinder und Schwäne her. 9-mal wurde er dabei zum Mörder. Viele andere Opfer überlebten die Begegnung mit dem Vampir von Düsseldorf nur denkbar knapp. Fritz Harman, der Polizei Spitzeldienste leistete, obwohl er als Betrüger, Einbrecher und homosexueller Triebtäter aktenkundig war, tötete zwischen 1918 und 1924 in Hannover 26 junge Männer im Sexualrausch, wobei er seine Befriedigung fand, wenn er den Opfern die Kehle durchbiss und ihre Leichen zerstückelte. Mit dem zu Sülze verarbeiteten Fleisch der Unglücklichen betrieb er einen schwunghaften Nebenhandel. Ob er kannibalische Neigung besaß, blieb umstritten.
Harman, dem der Philosoph und Psychologe Theodor Lessing in einer Studie gespenstische Schlauheit im Dienst eines vormenschlichen Triebwahns attestierte, und Peter Kürten lebten auch nach ihrer Enthauptung in der Gossenfolklore weiter. Man besang sie in Bänkelversen, um die Angst vor den eigenen Nöten zu vertreiben, und drohte den ungehorsamen Kindern mit ihren Namen. In der Rückschau ist es einfach und nicht ohne Reiz, diese beiden immer wieder dämonisierten Unholde aus den Wirren der Zeit, in der sie mordeten, zu erklären und in ihnen Inkarnationen des Bösen zu sehen, die direkt zu Hitler und seinen Erfüllungsgehilfen hinführten, was in Theaterstücken und zahlreichen sozialpsychologischen Abhandlungen auch geschehen ist. Eine solche Würdigung ist anderen, kaum weniger schrecklichen Serienmördern dieser Zeit nicht einmal in Ansätzen zuteil geworden. Wenn es gilt, den angeblich goldenen 20er Jahren die Maske vom Gesicht zu reißen, müssen Harman und Kürten auch noch mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod herhalten. Der Name des Berliner Serienmörders, von dem gleich die Rede sein soll, ist dagegen wohl nur wenigen kriminalhistorischen Spurensuchern geläufig.
Harman und Kürten lassen sich hinsichtlich ihrer Vorgehensweise beim Morden klar voneinander unterscheiden. Während Harman ein sinistrer Meister der exakten Verbrechensvorbereitung war, der viel Zeit und Energie in vertrauensbildende Kontakte mit seinen späteren Opfern investierte und genau abklärte, wo und wann es relativ risikolos war, seinen Köder auszuwerfen, handelte Kürten als ruheloser Sklave seiner Triebe, die ihn durch sein angestammtes Jagdrevier hetzten und ihn mehr oder weniger wahllos zuschlagen ließen. Kürten musste sich seine Opfer suchen, Harman brauchte nur auf sie zu warten. Eine Szene aus M. Die Unterwelt hält Gericht über den Mörder.
Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass sie nicht viel nützen wird.
Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen?
Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist.
Aber ihr könnt doch nicht deinen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor den Ordnungsdienst Gericht stellt!
Der ist richtig!
Was könnt ihr so packen, mein Junge?
Ausgerechnet!
Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst,
jawohl, ja,
und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du, vergnügt, mit dem Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, nee, davon wollen wir nicht mehr wissen.
Jawohl.
Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg.
Bravo.
Aber ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür.
Das kennen wir.
Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual.
Du willst also damit sagen, dass du morden musst?
Fritz Langs erster Tonfilm M gelangte am 11.05.1931 zur Uraufführung, 3 Wochen nachdem Peter Kürten zum Tode verurteilt und knapp 2 Monate bevor er hingerichtet wurde. Der Film war von der Großfahndung nach dem Düsseldorfer Serienmörder ebenso inspiriert worden wie von der Massenhysterie, die Kürtens Taten ausgelöst hatten. Aber auch zur Legendenbildung um Fritz Herrmann trug M. indirekt bei, da der inzwischen schon in die zeitgenössische Folklore eingegangene Gassenhauer vom Hackebeilchen in leicht abgewandelter Form auftauchte.
Lang betont, wie kaum ein anderer Regisseur zuvor, die destruktive Seite der Lust. Und mehr noch, die Unfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die auf die Hilfe des organisierten Verbrechertums angewiesen sind, um den Kindermörder endlich unschädlich machen zu können. Die Aktivitäten des Serienmörders stören die geordneten Abläufe des Großstadtlebens empfindlich, wirken wie eine Epidemie, die alle Lebensbereiche infiziert. Kein Wunder, dass der Film weder in Düsseldorf noch in Hannover angesiedelt ist, sondern in Berlin.
Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da musste ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen, aber da gibt's überhaupt nur Nein.
Am 26. August 1921 wurde im Strafgefängnis Plötzensee der 11-fache Mörder Friedrich Schumann hingerichtet, der im Spandauer Forst und rund um den Falkenhagener See wahllos auf Spaziergänger und Liebespaare geschossen und als Schrecken von Falkenhagen monatelang die Bevölkerung in panische Angst versetzt hatte. Doch schon 5 Tage zuvor war in der Langenstraße 88, unweit vom Schlesischen Bahnhof, dank des beherzten Eingreifens eines Polizisten, ein Mann in Haft genommen worden, gegen den der auf den Schlachtfeldern Flanderns verrohte Präzisionsschütze Schumann fast wie ein bemitleidenswertes Opfer des großen Völkermordens wirkte. Von einem Menschenschlechter wie Karl Grossmann hatte man zuvor weder in Berlin noch sonst wo im Land gehört. Spät am Abend dieses Sonntags war ein besorgter Nachbar aufs Polizeirevier in der kleinen Andreasstraße geeilt, weil aus Grossmanns Wohnküche dumpfe Schläge und unterdrückte Frauenschreie zu hören gewesen waren. Bei der Polizei war der fliegende Händler Grossmann kein Unbekannter. Oft schon war der 56-Jährige dort vorstellig geworden, um Frauen und junge Mädchen, denen er vorübergehend bei sich Unterkunft gewährt hatte, wegen Diebstahls anzuzeigen. Die Beamten nahmen Grossmann jedoch nicht ernst, wunderten sich allenfalls über die zahlreichen Frauenbekanntschaften des äußerlich eher abstoßend wirkenden Mannes. Doch der Nachbar ließ sich nicht abwimmeln und erreichte schließlich, dass Oberwachtmeister Klähn sich bequemte, den verdächtigen Geräuschen auf den Grund zu gehen. Trotz mehrmaliger Aufforderung weigerte sich Grossmann, die Tür zu öffnen. Klähn verschaffte sich gewaltsam Eintritt und fand im Bett des Wohnungsinhabers eine blutüberströmte Frau, die Augenblicke später starb. Im letzten Moment konnte der Polizist verhindern, dass Grossmann aus einer bereitstehenden Tasse trank, die, wie sich später herausstellte, eine Cyankali-Lösung enthielt.
»Ich hab bloß Rache genommen, denn das Aas hat mich beklaut«,
jammerte Grossmann, als ihm Klähn Handschellen anlegte. Als er abgeführt wurde, schrie ihm aus der Menge der Schaulustigen ein Mann zu.
»Mensch, das kostet da der Kohlrübe.«
»Das weiß ich alleine«,
schrie Grossmann zurück. Beider Vermutung sollte sich aber als falsch erweisen. Schon wenige Tage nach seiner Verhaftung erschien der Totschläger, der in seinem Kiez bekannt war wie ein bunter Hund, den Kriminalbeamten der damals weltberühmten Berliner Mordkommission in noch schrecklicherem Licht. Plötzlich war er jedem, der mit ihm zu tun gehabt hatte, schon immer verdächtig gewesen. Und zahlreichen Leuten fiel jetzt auf, dass mehrere wohnungslose Frauen bei Grossmann eingezogen waren, die danach nie mehr gesehen wurden. Selbstgefällig hatte Grossmann am Biertisch von seinen Wirtschafterinnen erzählt, die er aus purer Nächstenliebe bei sich aufzunehmen pflegte. Bald schon wurde er mit 23 unaufgeklärten Frauenmorden in Verbindung gebracht. Seit geraumer Zeit schon waren in der Nähe seiner Wohnung, besonders im Luisenstädtischen Kanal, weibliche Leichenteile geborgen worden. Die Unruhe unter der Bevölkerung war stets erheblich gewesen, aber niemand hatte zu denken gewagt, dass ein einzelner Täter für alle diese Verbrechen verantwortlich sein könnte. Schnell begannen auch Gerüchte die Runde zu machen, dass Grossmann das Fleisch seiner Opfer verwurstet und zum Verkauf angeboten hätte. Ein Ungeheuer in Menschengestalt schien am schlesischen Bahnhof gewütet zu haben, wo die einfahrenden Züge reichlich Beute für ihn ausgespuckt hatten. An Frauen und Mädchen, die sich aus der Provinz aufgemacht hatten, um in der Hauptstadt ihr Glück zu suchen, aber in Berlin keine Menschenseele kannten, herrschte damals kein Mangel. Grossmanns Strafverteidiger Professor Erich Frey, der später auch Fritz Harmann vor Gericht vertrat, erinnert sich.
Es waren unruhige Zeiten damals im Jahr 1921. Geldentwertung, Teuerung, Hunger, Aufstände, Streiks. Die Staatsmaschine der jungen Weimarer Republik ging stockend unter Knarren und Ächzen. Nur der Apparat der Justiz lief auf Hochtouren. Für ihn hatten Krieg und Revolution eine noch nie dagewesene Hochkonjunktur herbeigeführt. Der Krieg hatte nicht nur Millionen Menschen verschlungen oder zu Krüppeln gemacht, er hatte auch die Seelen verwundet, manche völlig entstellt oder verheert. Die Zahl der Verbrechen stieg ins Ungeheure. Hunderttausende, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, fanden nicht wieder zurück in ein geordnetes Leben. Hunderttausende fanden keine Arbeit oder konnten sich nicht wieder an geregelte Arbeit gewöhnen. Riesig war die Zahl derer, die aus Haltlosigkeit oder aus Not das Gesetz brachen.
Als ihr trunken war und hinunterschwamm, von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels halt wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände und zuletzt erst ihr Haar. Dann ward sie aß in Flüssen mit vielem Aas.
Wissenschaftliche Aufmerksamkeit wurde zivilisationsbedrohenden Lustmördern damals nur beschränkt zuteil. Cesare Lombroso, ein italienischer Psychiater, formulierte als Darwin-Anhänger biologische Konstanten, die rasch an Einfluss gewannen. Lustmörder, meinte er, würden sich durch asymmetrische Schädel, wuchtige Unterkiefer und fehlendes Barthaar verraten und seien durch die Maschen der Zivilisation auf eine frühere Kulturstufe zurückgefallen. Auch die Atavismus-These war höchst populär. Zu augenfällig waren die kannibalischen Riten, Zerreißungs- und Verschlingungsorgien, zu denen Lustmörder fähig waren. Friedrich Nietzsche, der solcherlei taumelnde Entgrenzung unter dem Begriff des Dionysischen in die Philosophie einführte, gab den unverdaulichen Brocken an die Psychoanalyse weiter, die ihn als Regression beschreibt. Die vorweltliche Fantasie der Täter schien keine Grenzen zu kennen. Jack the Ripper zerstückelte sein letztes Opfer und arrangierte die Fleischstücke wie ein Puzzlespiel. Fritz Harmann tötete durch einen Biss in die Kehle und hatte einen Fleischwolf auf dem Zimmer. An Totenmahlzeiten primitiver Stämme erinnerte auch der Speiseplan des schlesischen Landwirts Karl Denke, der bis 1918 mindestens 31 Handwerksgesellen erschlug, ihr Schlachtgewicht in ein Buch eintrug und aus der Haut der Opfer Hosenträger anfertigte. 40 Jahre bevor Ed Gein durch solche Heimarbeiten Alfred Hitchcock zu seinem Filmklassiker Psycho inspirierte.
Grossmanns letzte Wirtschafterin konnte schnell als Marie Nietzsche identifiziert werden. Dass zuvor zahlreiche andere Frauen ihr Schicksal geteilt hatten, stand für die ermittelnden Kripo-Beamten außer Frage. Da Grossmann auf frischer Tat ertappt worden war, bestand zunächst kein Anlass zu unnötiger Eile. Man beschloss, ihn in der Untersuchungshaft schmoren zu lassen. Der Inhaftierte gab den Totschlag an Marie Nietzsche, die er beim Diebstahl von Bargeld überrascht haben wollte, freimütig zu, leugnete aber hartnäckig, etwas mit den in der Nähe des schlesischen Bahnhofs gefundenen Leichenteilen zu tun zu haben. Nach einigen Wochen gestand Grossmann quasi aus Dankbarkeit gegenüber einem seiner Befrager, der ihm versprochen hatte, sich um seinen Wellensittich zu kümmern, einen zweiten Frauenmord und schließlich noch einen dritten, da die Handtasche dieses Opfers auf Grossmanns Laubengrundstück gefunden worden war. Damit fand aber seine Gesprächsbereitschaft ein Ende. Fortan amüsierte er sich über die polizeilichen Bemühungen, die dürftige Beweislage zu verbessern. Die weiteren Nachforschungen führten zu keinen konkreten Ergebnissen, obwohl die Mordkommission 10 Wochen lang verbissen an der Aufklärung der restlichen Fälle arbeitete. Plötzlich aber begann die Staatsanwaltschaft energisch auf den Abschluss der Ermittlungen zu drängen. 3 Mordgeständnisse reichten ihrer Meinung nach aus, um gegen Grossmann die Todesstrafe zu beantragen. Die Polizei protestierte heftig und versuchte weiter gegen Grossmann zu ermitteln, damit nicht nach einer eventuellen Hinrichtung später Unschuldige für seine Verbrechen verdächtigt werden könnten. Diesem für einen Rechtsstaat eigentlich selbstverständlichen Argument verschloss sich die Anklagebehörde aber, ohne den Kriminalisten ihre Hast plausibel machen zu können. In der Folge kam es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen der Mordkommission vom Alexanderplatz und der Moabiter Staatsanwaltschaft, von der allerdings nichts an die Öffentlichkeit drang. Als der Schwurgerichtsprozess auf Wunsch der Staatsanwaltschaft noch im Herbst 1921 begann, war sich die Polizei in zumindest 13 weiteren Mordfällen sicher, dass Grossmann der Täter war, konnte es jedoch nicht stichhaltig beweisen und wäre somit auf Geständnisse angewiesen gewesen. Dazu kam es aber nicht mehr. 2 Verhandlungstage lang stritt Grossmann ab, ein sexuell motivierter Serienmörder zu sein, und beteuerte, die Frauen, die seine Hilfsbereitschaft ausgenützt hätten, im Affekt erschlagen zu haben. In der Nacht zwischen dem 2. und dem 3. Verhandlungstag erhängte er sich dann in seiner Zelle.
Das Verfahren wurde geschlossen. Dem Schwurgericht blieb es erspart, den Schlusspunkt hinter das Leben dieses nicht alltäglichen Verbrechers zu setzen. Es konnte also weder die genaue Anzahl von Grossmanns Opfern ermittelt, noch jemals ein exaktes Krankheitsbild dieses Triebtäters erstellt werden. Da er sich während der Verhöre nicht ungeschickt verteidigt hatte, wäre der Paragraph 51, der allein sein Leben hätte retten können, für Grossmann nicht in Frage gekommen. Die Erinnerungen eines unmittelbar am Fall Grossmann beteiligten Mannes verdeutlichen, dass Mörder seiner Art damals vornehmlich äußerlich begutachtet wurden. Strafverteidiger frei.
Keinem Mörder, den ich vor Gericht verteidigte, sah man je an, dass er ein Mörder war. Schon gar nicht jener schrecklichen Spezies von Verbrechern, die man gemeinhin als Lustmörder bezeichnet. Darum glaube ich auch nicht an die Physiognomik, an die Lehre, dass sich der Charakter des Menschen im Gesicht ausdrückt. Ich habe viele Mörder verteidigt, habe dabei tiefe Blicke in ihr Inneres werfen können und ihre Physiognomie studiert, und ich habe keinen einzigen unter ihnen gefunden, dem ich seine Taten auf den Kopf zugesagt hätte. Friedrich Schumann, der Schrecken vom Falkenhagener See, war mir als schüchterner, versonnen dreinblickender Durchschnittsmensch erschienen. Und Karl Grossmann, der Blaubart vom Schlesischen Bahnhof, hatte bei der ersten Begegnung wie ein gutmütiger alter Penner auf mich gewirkt.
Im Gegensatz zum amerikanischen beschäftigte sich der deutsche Film kaum mit dem Verbrechertypus des Serienmörders. Abgesehen von Fritz Langs M., der ja auch keinen authentischen Fall behandelt, handeln nur 2 deutsche Kinofilme von tatsächlichen Massenmördern. Nachts, als der Teufel kam, von Robert Siodmak, der 1959 realisiert wurde und auf einem Tatsachenroman von Will Berthold beruht. Er schildert Leben und Taten des vermutlich 84-fachen Frauenmörders Bruno Lüttke, der in den 30er Jahren in Berlin sein Unwesen trieb, und Die Zärtlichkeit der Wölfe, eine 1973 von Rainer Werner Fassbinder produzierte, aber nicht inszenierte Billigproduktion. Er nimmt die Geschichte Fritz Hamanns auf, nennt ihn auch beim Namen, siedelte den Fall aber in den 40er Jahren an und verlagerte ihn ins Ruhrgebiet, weil Fassbinder damals gerade am Bochumer Theater tätig war. Peter Kürten ist bisher nur ein obskurer französischer Film aus den 60er Jahren gewidmet worden.
Zu Filmruhm haben es deutsche Serienmörder also nicht gebracht. Vielleicht waren die meisten ja wirklich wie Karl Grossmann so ekelhaft, abstoßend und furchteinflößend, dass das kollektive Bewusstsein seiner Zeit sie einfach verdrängen musste. Peter Kürten allerdings und vor allem Fritz Harmann wurden auch ohne die Leinwand zu populären Figuren der deutschen Kriminalgeschichte.
Sie hörten Amerikanische und deutsche Serientäter in Film und Wirklichkeit von Ulrich von Berg. gesendet im RIAS Berlin im Jahr 1993.